For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview. Ich muss dich eigentlich gar nicht vorstellen. Richard David Precht, du bist Schriftsteller, Philosoph, Professor. Du hast dich zu einer Vielzahl gesellschaftspolitischer Themen geäußert, verbal, aber auch Bücher geschrieben, zum Beispiel über die Rolle des Journalismus. Liebe ist für dich ein unordentliches Gefühl. Du schreibst, glaube ich, noch an der Geschichte der Philosophie. Und zum Thema Arbeit hast du das Buch Freiheit für alle veröffentlicht, Das Ende der Arbeit, wie wir sie kannten. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast.
Ja, hallo.
Ich habe dich bereits kennengelernt 2018. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht. Das war damals die führende Veranstaltung zum Thema Zukunft der Arbeit, die New Work Experience in der Hamburger Elbphilharmonie. Und du hast damals einen vielbeachteten Vortrag gehalten. Das war der Auftakt. Und die Zeit war damals durchaus eine relativ euphorische. Man hatte das Gefühl, die Arbeitswelt wird besser. Wir haben die Möglichkeit, Arbeit angenehmer, menschenwürdiger zu machen, als das vielleicht bei der Generation unserer Eltern der Fall war. Die Bedingungen waren auch sehr günstig, die Wirtschaft brummte, der Fachkräftemangel war spürbar, demografischer Wandel führte dazu, dass es eigentlich immer mehr Nachfrage nach Arbeitskräften gab, also so eine gewisse Veränderung der Machtposition zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber entstand. Und du hast damals, ich habe mir das mal rausgeschrieben, du hast gesagt, klassische Arbeitsmodelle mit festen Bürozeiten sind überholt, zum Beispiel das Bildungssystem, das sich sehr stark aus einer ja fast militärischen preußischen Tradition kommend, muss sich verändern. Und wir haben eigentlich die Chance, anders zu arbeiten als in der Vergangenheit. Und dein Buch hatte auch so einen sehr positiven Tenor. Jetzt haben sich die Bedingungen so ein bisschen geändert. Wir möchten heute, ich möchte gerne mit dir so eine Art Standortbestimmung vornehmen. Wo stehen wir eigentlich? Ist das Thema immer noch eins, was sozusagen wir voller Euphorie betrachten? Wird die Welt wirklich besser? Wird der Traum wahr vom Menschen, der immer weniger arbeiten muss und immer glücklicher wird? Wie siehst du die Welt? Würdest du das Buch noch genauso schreiben, wenn du es heute schreiben würdest?
Ja, ich glaube, ich würde das Buch noch sehr ähnlich schreiben, aber ich würde die Einwände, die du gerade gebracht hast, würde ich natürlich versuchen, kritisch zu reflektieren. Ich glaube, es ist eine naive Vorstellung, zu denken, es wird in der Welt, werden die Dinge kontinuierlich immer besser. A, werden nicht alle Dinge besser und B, geht das nicht kontinuierlich, sondern eher in Wellenbewegung. Also die Vorstellung, dass sich die Geschichte in Wellen ereignet, ist, glaube ich, viel naheliegender, als dass man sich vorstellt, dass jetzt eine aufsteigende Gerade oder so. So sieht das nicht aus. Ich glaube, dass die Haupttendenzen, über die ich gesprochen habe, zusammengefasst darin, dass die klassische Arbeitsgesellschaft, wie wir sie kannten, die Arbeitsgesellschaft, in die wir beide noch hineingeboren sind, dass die zu Ende geht und dass wir heute in einer Sinngesellschaft leben, in der die wichtigste Frage nicht ist Hauptsache Arbeit, jedenfalls nicht in Ländern wie Deutschland, sondern die wichtigste Frage ist, wie habe ich ein gutes Leben und welche Rolle könnte die Arbeit in diesem guten Leben spielen? Und deswegen Sinngesellschaft, weil alles um den Sinn herum gruppiert ist und nicht mehr, ob man will oder nicht, um die Arbeit. Und ich glaube, diese Entwicklung geht weiter, auch ungeachtet der Frage, wie es gerade konjunkturell aussieht oder wie es auf den Arbeitsmärkten aussieht. Und deswegen glaube ich, ist das Buch in keiner Form irgendwie veraltet. Und dennoch weiß ich natürlich, dass es Situationen gibt, wo der gesellschaftliche Fokus auf anderen Problemen liegt und nicht auf gesellschaftlicher Höherentwicklung.
Jetzt gibt es natürlich schon eine Entwicklung, die so ein bisschen einfach gegenläufig ist zu dem, was wir vor ein paar Jahren diskutiert haben. Was damals ja, glaube ich, neu war, war die Tatsache, dass sich auch viele Unternehmen mit der Frage beschäftigt haben, wie kann ich eigentlich bessere Arbeitsbedingungen schaffen? Durchaus mit dem Kalkül, ich muss ein attraktiver Arbeitgeber sein. Es gibt immer weniger Fachkräfte, die ich haben möchte. Alle wollen mehr oder weniger dieselben haben. Ich sag mal, der Hamburger Hafen und Google haben nach denselben Leuten gesucht im Wesentlichen. Also wie schaffe ich es eigentlich, attraktiv zu sein? Also muss ich immer besser werden, muss mich auseinandersetzen mit den Bedürfnissen des Einzelnen, der auch viel mehr Auswahl hatte und viel mehr in Anführungszeichen Macht an dieser Stelle auch zu definieren. Wie will ich denn die Arbeitsbedingungen haben? In der gegenwärtigen Situation, Stichwort Rezession, Kriegssituation, sozusagen in unserer an unseren Außengrenzen fast. Und Inflation etc. Sieht die Situation anders aus. Viele Unternehmen sagen, jetzt muss ich wieder eine Rolle rückwärts gehen und mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr, was der Einzelne für Bedürfnisse hat, sondern wir müssen jetzt irgendwie durch diese Krise kommen. Die ist ja durchaus nicht unerheblich. Mhm. Werden die Bedingungen nicht schlechter, sodass du gar keine Chance hast, diese sozusagen verbesserte Arbeitswelt überhaupt in den Griff zu kriegen?
Also das ist eine Frage, die einen gigantischen Komplex an Antworten im Grunde genommen auslösen muss, ne? Deswegen auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Also erstmal grundsätzlich die Situation für junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt immer noch grandios. Einfach deswegen, weil es Fachkräftemangel gibt. Ja, ich meine, in den Zeiten, ich bin Jahrgang 64, der geburtenstärkste Jahrgang der Bundesrepublik. Egal, was man machte, es waren immer zu viele da.
Stimmt.
Ja, es gab eine Lehrlingsschwemme. Ja, also ob das im Handwerk war, ob man Lehrer werden wollte, da wurde einem sofort von abgeraten, da gibt es viel, viel zu viele und das wirst du nie werden. Und tatsächlich, wer in meiner Generation auf Lehramt studiert hat, wenn es ja nicht Mathe und Latein als Fächer hatte, keinen Job gekriegt, hatte 10 Jahre warten müssen. Wir waren immer zu viel, es gab ein Überangebot. Und in Überangebotszeiten verbessert sich in der Arbeitssituation gar nichts. Ja, man findet immer genug, die bereit sind, einen Job zu machen. Und deswegen ist es natürlich unter dem Gesichtspunkt der Weiterentwicklung der Arbeitswelt eine gute Nachricht, ja, dass Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel herrscht. Ich würde diese beiden Begriffe ein bisschen voneinander trennen. Na, einerseits die Fachkräfte, von denen du gesprochen hast, Google und der Hamburger Hafen. Und andererseits der Arbeitskräftemangel. Wir haben 30.000 Brücken zu sanieren. Da werden nicht in erster Linie Fachkräfte gesucht, sondern wirklich auch Leute, die den Betonmischer beherrschen. Und das zählt nicht immer unbedingt als Fachkraft. Das heißt, wenn überhaupt Arbeitskräfte jeglicher Form werden ja gesucht, ne? Oder die Hotelbetten sauber machen und neu beziehen, muss man auch keine hochausgebildete Fachkraft für sein, fehlen auch die Leute. Das heißt also, das Fehlen der Arbeitskräfte ist unter dem Gesichtspunkt gesellschaftlicher Fortschritt eigentlich gut. Wenn jetzt die Unternehmen sagen, okay, die Luft wird rauer. Die wird rauer dadurch, dass die europäische und die US-amerikanische Platte plattentektonisch absinken, also an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung verlieren. Die asiatische Platte hebt sich. China hat längst an Bedeutung gewonnen. Indien steht auf dem Sprung dazu. Vielleicht auch irgendwann wird der Iran dazugehören, wenn er nicht mehr weiter geknechtet wird. Indonesien gehört letztlich auch dazu, Vietnam. Das heißt also, überall verändert sich jetzt das politische Gefüge und im gleichen Maße wird bei uns die Luft rauer. Na, wir sehen das auf dem Automobilmarkt. Wir werden dauerhaft keine Chance haben gegen die sehr viel günstiger produzierten und Hightech-mäßig großartigen chinesischen Elektrofahrzeuge. Das heißt, da denkt man sich ja, jetzt können wir uns ja nicht mehr leisten, jetzt hier so privilegierte Arbeitsbedingungen und sowas zu schaffen. Das kann man gerne sagen, dass man sich das nicht leisten kann, aber man findet die Leute nicht, die unter den alten Arbeitsbedingungen wieder bereit wären zu arbeiten. Das heißt, ein Umdenken in den Chefetagen, jetzt mal Schluss mit New Work und solchen Experimenten, ja, und jetzt müssen wir mal wieder ranklotzen wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders, trifft auf eine Generation von Arbeitskräften, mit denen das definitiv nicht zu machen ist. Deswegen wird einiges von dem, was sich positiv verändert hat, auch weiterhin so bleiben.
Die Veränderungsdynamik betrifft nicht nur Unternehmen, sondern natürlich auch die Individuen. Ich habe mich mal mit der Frage beschäftigt, welche Bedürfnisse haben eigentlich die ganz Jungen, diese berühmte Generation Z, die jetzt in die Betriebe kommt. Und mich hat besonders interessiert das Sicherheitsbedürfnis. Ich habe mich gefragt, für wie viel Prozent ist eigentlich das Thema Sicherheit ein ganz wesentliches Kriterium bei der Jobsuche? Hast du irgendein Gefühl dafür?
Ich glaube, dass es viele sind.
Ja, es sind sehr viele.
Und ich glaube, das sind deswegen viele, weil sie in einer immer unsicheren Welt leben. Ich meine, der Reflex der Jugend meiner Generation, ja, die in festen, sicheren Strukturen aufgewachsen ist, ne, die Kinder des Wirtschaftswunders. Und deren Auftrag bestand darin, aus den festen Strukturen auszubrechen. Ja, in eine spannendere Welt, in der für Jugendkultur und so weiter noch relativ wenig da war, jedenfalls im Vergleich zu heute. Also sich selbst zu entdecken, sich selbst zu erfinden. Freiheit war ein großes Thema. Heute haben wir das gegenteilige Problem. Als junger Mensch ist man umzingelt von Freiheit. Man hat 1 Million Möglichkeiten, sein Leben nicht nur zu gestalten, sondern auch zu verfuschen. Man hat immer weniger feste Geländer, an denen man sich festhalten kann und sagen kann, das hilft mir, meinen Weg zu gehen. Und dass in einer solchen Situation das Sicherheitsbedürfnis zunimmt, das halte ich für ganz logisch und normal.
Also es sind 74%, was ich einen erstaunlichen wert fand. Und wenn man vor nicht allzu langer Zeit noch dachte, die junge Generation gründet viel lieber ein Start-up, als dass sie irgendwo angestellt arbeitet, zeigt diese Zahl, finde ich, eine etwas andere Dynamik. Womöglich hast du nicht die Generation derjenigen, die alle ein Start-up gründen, sondern eine Generation von denjenigen, die am liebsten Beamte werden würden, um ein hohes Maß an Sicherheit zu haben. Gleichzeitig, damit korrespondiert gleichzeitig aber trotzdem ein großes Maß oder ein großes Bedürfnis nach Flexibilität. Und damit meinen die Ort und Zeit. Also das heißt, ich kann relativ frei entscheiden, wo ich arbeite und wann ich arbeite und ehrlich gesagt auch am liebsten, wie viel ich arbeite. Weil das Ergebnis meiner Arbeit liegt nicht in der abgearbeiteten Zeit, sondern eben an dem sozusagen Resultat meiner Arbeit.
Mhm. Ja, ich finde das völlig nachvollziehbar. Das ist ein alter Menschheitstraum, ja, dass man selbst darüber bestimmt, wie viel man arbeitet, was man arbeitet, wie viel man in seine Arbeit investiert. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit so, dass in einigen Ländern der Welt, zu denen Deutschland gehört, die Menschen die Chance haben, sich diese Fragen zu stellen und so ein Leben zu leben. Das war ja noch in der Generation der Großeltern, Urgroßeltern und so weiter völlig undenkbar. Absolut. Das konnten früher ein paar Adlige, ja, ein paar Gattinnen sehr reicher Leute, ja, und vielleicht ein paar erfolgreiche Künstler. Und für alle anderen waren diese Fragen nicht da. Übrigens interessanterweise nur mal am Rande, auch die Frage der Liebe war eine Frage früher für eine ganz kleine exklusive Oberschicht, ja, die sich Liebesheiraten oder Liebeleien oder Liebesliaison leisten konnten. Für alle anderen war die Liebe eine ganz pragmatische Wirtschaftsgemeinschaft. Dass wir heute ständig auf der Suche sind, ja, den idealen Partner zu finden, uns in der Liebe zu verwirklichen, ist auch ein aristokratisches Privileg, was plötzlich in die Breite getragen ist. Das ist
historisch neu eigentlich.
Das ist historisch neu. Und dann bei der Arbeit genau dasselbe. Dass ich die Arbeit unter dem Gesichtspunkt, was möchte ich denn wirklich am allerliebsten machen, ja, so frei nach Frithjof Bergmann, ja, was ich ganz, ganz gerne und freiwillig tun will und so weiter, ist völlig neu. Und das ist erstmal verglichen mit früheren Zeiten ganz toll, dass wir uns diese Fragen überhaupt stellen können. Der Nachteil, und das ist so meine Kernthese, besteht darin, dass die Automatisierung im Zeitalter von KI und Machine Learning viel zu langsam ist, um dieses Bedürfnis flächendeckend zu erfüllen. Denn das große Versprechen der Automatisierung besteht ja darin, dass sie den Menschen von lästiger Arbeit befreit. So dass er sich ja weitgehend auf kreative Arbeit oder Arbeit, in der er irgendwie selber vorkommt, konzentrieren kann. Leider ist das aber noch nicht so. Ja, die Ankündigungen des Silicon Valley, wie schnell die Automatisierung dazu führt, dass geistige Routinearbeit verschwindet, haben sich bisher nicht bewahrheitet. Das eindrucksvollste Beispiel davon ist, wenn man sich die Frage gestellt hat, wo sind eigentlich all die Leute hin, die in der Corona-Zeit ihren Job gewechselt haben? Die also raus sind aus den Hotels und aus den Gaststätten und die beim Flughafen die Koffer durchleuchtet haben, die plötzlich alle nicht mehr da waren. Dann ist tatsächlich einer der beiden größten Neuarbeitgeber die Verwaltung. Das heißt, ganz viele, auch viele junge Menschen, sind in Verwaltungen gegangen. Also genau in jene Arbeitsbereiche, über die das Silicon Valley oder die Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit gesagt hat, die wird es nicht mehr lange geben. Und ich denke, dass die Oxford-Studie und auch das Silicon Valley recht haben, aber dass sie nicht recht haben mit dem Zeithorizont, den sie aufgemalt haben. Und hier kann ich wieder das Gleiche sagen, was ich vorhin gesagt habe. Diese Entwicklung ist keine aufsteigende Linie. Es ist eine Abfolge von Wellenbewegungen.
Ich würde das Thema KI, zu dem ich gleich auch noch gerne kommen würde, für einen ganz kleinen Moment parken. Und du hast gerade gesagt, dass sozusagen die technischen Innovationen, die nötig wären, diesen Traum zu leben und zu unterfüttern und möglich zu machen, dass die ein bisschen auf sich warten lassen. Ich hätte gesagt, es gibt noch andere Herausforderungen. Du hast eine Generation mit einem hohen Freiheits- und Sicherheitsbedürfnis, haben wir gesagt. Die geht in eine innerbetriebliche Struktur, wo auch andere Generationen arbeiten. Übrigens auch Generationen, eine ganz andere Jahrgänge, die naturgemäß auch ein anderes, wenn man so will, Weltbild vertreten. Du hast drei, manchmal sogar vier Generationen in einem Betrieb. Und ich habe kürzlich mit einer Chefredakteurin gesprochen in einer Redaktion, die sagt, ich habe relativ alte Journalisten, die kommen aus ganz anderen Zeiten und die haben auch einen robusten Humor, sagen wir mal. und wenig Verständnis für einen hohen moralischen Rigorismus einer jungen Generation, die sagen, du hast gerade das falsche Wort verwendet und ich kann mit dir nicht mehr zusammenarbeiten. Ich übertreibe aber, glaube ich, gar nicht
so
sehr.
Ja, aber ich glaube, das gibt's schon so.
So, und du hast jetzt als Führungskraft, in dem Fall als Chefredakteurin, hast du die Aufgabe, das zu managen und Teams zu bilden, womöglich nicht so sehr im Journalismus, aber in einem anderen Betrieb. Du musst ja die Teams befähigen, zusammenzuarbeiten, miteinander zu sprechen, zu kommunizieren, sich zu vertrauen und idealerweise tolle Dinge gemeinsam zu schaffen. Das ist auch ein Konflikt, vor dem viele Unternehmen heute stehen. Was sagst du dazu?
Ja, ich glaube, dass wir ein gewisses Problem damit haben, dass wir in der jungen Generation heute eine sehr, sehr, sehr hohe, nicht nur moralische, aber überwiegend moralische Sensibilität haben, was grundsätzlich nichts Verkehrtes ist, bei einem Minimum an Resilienz. Das heißt also, man kann dann mit Frustrationen, Irritationen und so weiter nicht umgehen. Und ich wünsche mir, sie hätten beides. Sie hätten die gleiche Sensibilität, die sie haben, ja, auch gegenüber zweifelhaften Ausdrücken und so. Das kann man alles haben. Aber sie sollten auch die Möglichkeit haben, damit umzugehen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sich das gerne wünschen. Und ich glaube, jede Generation ist das Produkt ihrer Erziehung. Und die junge Generation heute ist mit einem Maximum an Sicherheit, so viel Liebe haben Kinder noch nie in der Welt gekriegt wie die jüngeren Generationen heute, ja, vor allen Dingen, weil sie immer so wenig waren. Häufig Einzelkinder oder zwei Kinder kriegen mehr Liebe, als wie das bei uns war. 5 Kinder oder in der Generation meiner Urgroßeltern 12 Kinder. Das heißt also, man hat einfach eine unheimliche Aufmerksamkeit für die Kinder, gibt ihnen dadurch natürlich eine starke emotionale Sicherheit. Und gleichzeitig gibt man ihnen ein Maximum an Freiheit. Man fragt heute Zweijährige, ob sie lieber Bananenbrei haben wollen oder Schokoladenbrei. Solche Fragen wurden früher nicht gestellt. Da wurde gegessen, was auf den Tisch kommt. So, und das Gleiche spiegelt sich in der Arbeitswelt wieder. Auf der einen Seite das hohe Bedürfnis, dass das Klima, ja, man möchte geliebt sein, Aufmerksamkeit, Anerkennung und so weiter, Achtsamkeit, ein riesiger Wert, das kennt man aus seiner Familie, und gleichzeitig ein Maximum an Freiheit, sich seinen Bananenbrei rauszusuchen. Und das trifft dann auf eine Generation, die so erzogen ist wie wir, ja, wo die Voraussetzungen völlig andere waren. Mhm. Ja, wo es deutlich weniger Liebe, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegeben
Dienst
hat.
Dienst und Schnaps ist Schnaps.
Ja, genau. Und Arbeit ist kein Zuckerschlecken und was weiß ich was, ja. Und mach dir das was aus, bist du zu schwach. Ne? Also diese alte Fisherman's Friends Logik, ja, wo man sagt, also wenn das für dich zu stark ist, bist du zu schwach. Ja, das war die Haltung, die man gegenüber der Arbeitswelt hatte, sich ein dickes Fell zuzulegen, ja, lernen, dass das Leben kein Ponyhof ist. Und das trifft auf eine Generation, für die das Leben aber ein Ponyhof sein soll. Und dass das schwierig ist in der direkten Zusammenarbeit, das kann ich mir vorstellen. Andererseits denke ich mir immer, sowas schleift sich doch im Laufe eines Lebens ab. Also moralischer Rigorismus altert bei den wenigsten Menschen gut. Ja, und es liegt in der Natur der Sache. Auch ich war ein moralisch sehr rigoroser Mensch, als ich Anfang 20 war.
Das wäre mein Punkt. Das waren
wir. Ich würde sagen, ich bin heute ein moralisch klügerer Mensch. Bin nicht weniger moralisch, aber ich bin anders moralisch. Und moralischer Rigorismus, also moralisieren, tut der Moral häufig nichts Gutes an. Aber ich denke, das lernt man mit der Zeit.
Gleichzeitig hast du natürlich heute die Aufgabe, damit umzugehen. Also du kannst jetzt nicht ein paar Jahre warten und sagen, das wächst sich aus. Sondern du musst, und das ist
nicht. Ist doch toll. Ich meine, das schleift sich doch aneinander ab, oder? Also die Alten sind gezwungen, sich mit den Jungen zu beschäftigen, ja, und das verhindert, dass sie altern. Und die Jungen sind gezwungen, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die ihnen nicht schmecken, und sie lernen dadurch, resilienter zu werden. Ich würde das von der positiven Seite sehen.
Du hältst das für eine Chance?
Ich halte das für eine Chance. Es wird heute anders ausgetragen. Ne? Früher hat man sich am Arbeitsplatz auch mal angeschrien. Kommt heute eigentlich nicht mehr vor, ist sozusagen, gibt's nicht mehr in unserer Kultur. Schreien darf man im Auto, ja, wo es keiner hört. Im Straßenverkehr wird heute mehr geschrien und geflucht als je zuvor in der Geschichte, ja, solange es keiner mitkriegt. Oder der ganze Hass wird in sozialen Kommentaren abgelassen. Da kann man sich ausleben in einem Ausmaß, unvorstellbar, ja. Aber im direkten Umgang miteinander muss man lieb und sachte sein. So, und deswegen werden natürlich die Formen, in denen Konflikte ausgetragen sind heute andere, als das früher war. Kinder, die zu Hause nicht angeschrien worden sind, werden es auch nicht vertragen, wenn der Ton am Arbeitsplatz sich in irgendeiner Form verschärft. Ja, da muss man dazulernen, da muss man andere Formen finden. Ja. Nur im Regelfall ist es immer so, wenn die Affektmodulation zu stark wird, das heißt, wenn man also seine Gefühle, vor allem seine negativen, gar nicht zeigen darf, dann sind diese negativen Gefühle ja nicht weg. ja, sondern sie suchen sich einfach andere Wege. Das darf man nie vergessen. Ja, also es ist nicht weniger aggressiv in einer Firma, wo alle nett zueinander sind. Mhm. Ja, es ist nur nicht sichtbar aggressiv.
Gleichzeitig besteht natürlich die Gefahr, dass der sozusagen moralisch rigorose relativ raumgreifend ist, Dinge definiert, sagt, wir können doch jetzt kein Fleisch in der Kantine essen, wir müssen doch Hafermilch trinken, wir müssen doch in dieser Art und Weise miteinander sprechen, wir müssen uns doch für diese und jene gute Sache engagieren.
Ist ja alles toll, wenn man das alles erst als ergänzendes Angebot einführt,
ja.
Ohne totalitär zu werden, das heißt also meine moralischen Vorstellungen zum Maßstab für alle anderen zu machen. Aber es spricht auch nichts dagegen, dass ich dafür werbe. Es spricht nichts dagegen, dass ich versuche, im persönlichen Gespräch den Kollegen davon zu überzeugen, ob es nicht doch besser wäre, Vegetarier oder Veganer zu werden. Das ist alles in Ordnung und völlig okay.
Das spricht absolut nichts gegen. Der Punkt ist nur, es gibt durchaus den einen oder anderen HR-Professional, also so einen Personalverantwortlichen, der sagt, ich fühle mich davon getrieben. Da gibt es jede Woche eine neue Forderung und eine neue Geschichte und ich mach das alles und das hört nicht auf. Und dahinter steckt ja auch so ein bisschen der Gedanke, ich bin gar nicht so überzeugt davon, aber ich muss es irgendwie machen. Ich fühle mich getrieben. Mhm. Ich fühle mich unter Druck gesetzt.
Und wie wäre es, wenn von beiden Seiten das ausgeht? Also jeder darf einmal im Monat eine moralische Forderung in den Raum werfen. Ja, die Jungen, ja, im Hinblick auf Reduzierung des Fleisches in der Kantine oder Erweiterung des veganen Angebotes. Und die Älteren an die anderen, zum Beispiel die Forderung, den moralischen Rigorismus zu reduzieren. Warum ist denn die eine Forderung legitimer als die andere? Also warum haben die Alten so viel Angst vor den Jungen?
Ja, sag mal, warum?
Weil ich glaube, dass politische Inkorrektheit eine unheimlich gefährliche Waffe ist. Mhm. Na, man hat also Angst, irgendwie anzuecken und gecancelt zu werden und dargestellt zu werden als Unmensch, ja, auch aufgrund relativ harmloser Dinge. Weil es soziale Ächtung nach sich zieht. Und die Jungen haben das Instrument der sozialen Ächtung auf ihrer Seite und können auf dieser Klaviatur meistens auch sehr gut spielen. Und die Älteren sind nicht gewöhnt, im Betrieb wegen solcher Dinge, ja, dass da die soziale Ächtungsklaviatur überhaupt rausgeholt wird. Und das ist die Resilienz, die die Älteren lernen müssen. Ja, man muss auch damit leben können, sich bei jungen Leuten mal unbeliebt zu machen. Weil die jungen Leute haben keine Angst, sich bei den Älteren unbeliebt zu machen. Und ich finde, da sollte auch Waffengleichheit bestehen.
Also beide Seiten.
Ja.
Beide Seiten müssen was tun. Lass uns nochmal auf dieses KI-Thema gehen. Das finde ich an der Stelle wirklich interessant. Nämlich die Frage, wie weit uns die technische Entwicklung dabei hilft, diesen alten Menschheitstraum, von dem wir sprachen, die Maschinen arbeiten und wir schauen zu. Die Frage ist, ob das wirklich so ein Traum ist, ob das so traumhaft ist. Das ist eine andere Frage, aber wird das passieren? Sind wir gerade dabei, diesen Übergang zu erleben? Und wozu führt das eigentlich? Ja. Ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung? Wie guckst du da drauf?
Also du hattest ja ganz am Anfang gesagt, dass wir im Augenblick auch ganz viele Faktoren von außen haben und andere Faktoren, die diese Entwicklung mitbestimmen. Wenn ich die beiseite lasse, würde ich sagen, es gibt eine quasi natürlich organische Entwicklung, die dazu führt, dass die Automatisierung immer, immer weiter fortschreitet. Das tut sie seit den Tagen der ersten industriellen Revolution eigentlich ziemlich permanent. Auch in Form der vier industriellen Revolutionen. Und jetzt erleben wir diesen Eingang ins zweite Maschinenzeitalter, wo also nicht in erster Linie Arbeiten der menschlichen Hand ersetzt werden. Das auch ein bisschen durch Roboter, aber in allererster Linie Arbeiten des menschlichen Gehirns. Und das ist jetzt eine weitere Automatisierung, die eintritt und damit eine radikale Veränderung der Arbeitswelt, die dazu führt, dass deutlich mehr Menschen sich die Sinnfrage bei der Arbeit stellen können. Also das ist die positive Beschreibung. Wir wissen allerdings deswegen nicht, ob diese Linie so weitergehen wird, weil wir bei vielen anderen Linien gar nicht wissen, ob sie weitergehen wird. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob wir in 100 Jahren noch eine für Menschen bewohnbare Erde vorfinden. Ich meine, das sind die Haupthausaufgaben, die wir machen müssen, die große Nachhaltigkeitsrevolution, weil es nützt uns überhaupt nichts, ja, die Wirtschaft voll zu automatisieren und in 100 Jahren den Traum erreicht zu haben, ja, die Maschinen arbeiten und die Arbeiter singen. Ja, wenn die Arbeiter aus biologischen Gründen, ja, eine so zerstörte Umwelt vorfinden, dass sie darin nicht mehr leben können. Das heißt also, da erleben wir einen ganz starken Gegendruck. Ja, wir müssen uns bei all den Automatisierungsfragen auch immer stellen, wie viel Energie wird verbraucht, wie wird die Energie gewonnen und so. Diese Fragen kommen natürlich so im Idealmodell jetzt eigentlich nicht vor. Also die Prophezeiungen des Silicon Valleys haben sich nie mit der Frage beschäftigt, woher die ganze Energie kommen soll. Jetzt zukünftig mehr und mehr für Quantenrechner und so weiter. Irrsinnige Energie, die da verbraucht wird, die nicht über erneuerbare Energien allein gewonnen werden kann. Da haben wir einen natürlichen Gegendruck. Hier wird also eine, wenn wir das in Evolution sehen, die Entwicklung einer Tierart durch die Veränderung der Umweltbedingungen eingeschränkt. Und das Gleiche ist natürlich auch, dass wir tatsächlich vor der realen Gefahr stehen, uns bei der Verschiebung der geopolitischen Plattentektonik aus einer Welt unter der Hegemonie der USA in eine multipolare Gesellschaft mit mehreren gleichberechtigten oder gleich starken Machtzentren uns den endgültigen Garaus zu verpassen. Also diese Gefahr besteht ja auch. Und diese beiden Veränderungen der Umweltbedingungen, die sorgen jetzt im Augenblick dafür, dass wir nicht mehr so glauben, vorhersagen zu können, dass diese positive Entwicklung, dass immer mehr Menschen auf der Welt einer guten Arbeit nachgehen können, dass sich das unbedingt realisiert.
Gehörst du zu denjenigen, die das als Chance sehen, das KI-Thema, oder zu denjenigen, die das als Bedrohung wahrnehmen?
Ich glaube, wenn man Realist ist, sieht man beides. Ich habe mich mit den Chancen viel beschäftigt, noch mehr mit den Bedrohungen, weil die Chancen sind natürlich in erster Linie Fragen auch für Menschen, die Informatiker erzählen dir die ganzen Chancen sowieso. Wirtschaftsleute erzählen dir die Chancen, Politiker erzählen dir die Chancen. Deswegen ist man als Philosoph eher mit der Nachtseite beschäftigt und stellt sich also die Frage, was sind denn realistische Gefahren? Und ich habe immer großen Wert darauf gelegt, realistische von unrealistischen Gefahren zu unterscheiden. Ich habe mich nämlich gewundert bei meinen Vorträgen, dass ich immer so viel Fragen kriegte, wo ich immer dachte, was ist das denn für eine Schnapsidee? Aber ich habe die immer wieder und immer wieder gehört. Und dann dachte ich, oh, das beschäftigt die Menschen.
Was war das zum Beispiel?
Ja, das beschäftigt die Menschen. Könnte das sein, dass die KI sich irgendwann gegen den Menschen wendet? Ja. Das kam ganz häufig als Frage. Meine Antwort darauf ist immer, wenn man in einem einsamen Haus im Wald lebt, dann ist es besser, sich vor Einbrechern zu fürchten, als vor Geistern. Trotzdem gibt es wahrscheinlich genauso viele Menschen, die sich vor Geistern fürchten. Und die Vorstellung einer KI, die einen bösen Willen entwickelt und sich anschließend benimmt wie ein dummer Mensch, ja, nämlich versucht, so viel Macht wie möglich zu kriegen, um den größtmöglichen Missbrauch damit zu begehen, ja, dass das natürlich völlig unwahrscheinlich ist, weil man stelle sich eine echte Superintelligenz vor. Ja, also richtig superintelligent. Und ich versuche zu begreifen, das ist schwer zu begreifen, eine Superintelligenz kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Ja, weil Menschen sind nicht superintelligent, aber sie träumen immer davon, von Superintelligenzen. Und dann stellen sie sich immer vor, dass diese Superintelligenz wie sie ist. Ja, nur mit mehr Macht ausgewertet. Aber eine Superintelligenz wäre ganz anders, als Menschen sind. Eine Superintelligenz käme niemals auf so eine doofe Idee, die Menschheit zu versklaven. Um was zu machen? Ja, die Welt zu kolonialisieren, zum Mars aufzubrechen und was weiß ich. Das sind doch alles so Kleinjungs- und Kleinmädchenträume, sowas zu machen. Das ist doch nichts, was einer Superintelligenz in den Sinn käme. Eine Superintelligenz würde sich überhaupt nicht für die Menschen interessieren. So wie wir uns jetzt nicht besonders für Eichhörnchen oder wie für Mäuse oder sowas interessieren. Die hätte ganz andere Sorgen und ganz andere Ziele und andere Dinge, die ihr Spaß machen würden. Und wo ich jetzt schon so menschlich darüber rede, ja, Spaß machen und so, alles das unterstellt, dass diese Superintelligenz emotional ist. Weil der Witz ist, das, was Menschen ausmacht, was sie wollen, das wird nicht durch ihre Einsichten bestimmt, sondern durch ihre Gefühle. Und die Gefühle haben wir, weil wir einen Körper haben. Dieser Körper hat Bedürfnisse. Ja, der will essen, der braucht Nahrung. Ja, Expansion im Menschen bedeutet, sich Nahrungsquellen zu erschließen. Es bedeutet, an die Ressourcen zur biologischen Fortpflanzung zu kommen, also an geeignete Sexualpartner. Das sind klassische menschliche Wünsche, die man hat, aufgrund unserer Physiologie. Aber eine künstliche Intelligenz, die keine Physiologie hat, die hat auch diese Bedürfnisse nicht. Die hat auch die entsprechenden Emotionen nicht. Ja. Aber wir projizieren die immer in eine künstliche Intelligenz hinein. Aber ein Computer hat kein physiologisches Bedürfnis und wird auch keines entwickeln, auch ein Roboter nicht. Und deswegen sind das alles unrealistische Gefahren. Es gibt aber auch realistische Gefahren. Über die reden wir zu wenig.
Ja, also das eine ist die Gefahr und das andere ist natürlich auch der generelle Blick darauf. Der Jürgen Schmidhuber, der war auf derselben Konferenz wie du, der hat damals, wenn ich das richtig zusammenfasse, gesagt, der Mensch hat seine evolutionäre Aufgabe erledigt. Und die KI, die Maschinen übernehmen, das ist übrigens auch toll, wenn die im Weltall expandieren, dann korrodieren die Maschinen nicht, das ist toll. Und uns braucht es eigentlich gar nicht mehr. So die nächsten 100 Jahre vielleicht noch, aber dann ist vorbei. Das empfinden natürlich viele als Bedrohung, aber in dem Sinne war es für ihn keine bedrohliche
Perspektive.
Er findet das großartig.
Ja, er findet das großartig. Ja. Also ich hatte ihn als Gast in meiner Sendung und ich habe auch mal einen Vortrag von ihm gehört. Danach habe ich ihn auch eingeladen. Er ist ein Posthumanist. Ja, Jürgen Schmidhuber findet Menschen nicht so toll. Ja, und er hätte auch gar nichts dagegen, wenn das Experiment, dieses biologische Experiment Mensch mal irgendwann aufhört. Aber der Mensch zumindest eine große Leistung hervorgebracht hat, nämlich Computer, Roboter, die unendlich viel schlauer sind als er und die all das schaffen, was er nicht kann. Das Weltall zu besiedeln zum Beispiel.
Ne? Aber er ist schon ein Mensch, der sich mit dem Thema zutiefst auskennt und der
ja,
das aber, KI-Thema beurteilen kann.
Also er kann von der technischen Seite kann eine ganze Menge beurteilen. Aber in dem Moment, wo es philosophisch wird, nützt technisches Know-how nichts mehr. Ja, es stellt sich also nach wie vor die Frage, warum eine Superintelligenz solche menschlichen Ziele haben sollte. Also im Grunde genommen das gleiche Bewusstsein wie Elon Musk. Ich will unbedingt auf den Mars. Ich meine, das haben 99% aller Menschen nicht. Das haben nur ganz merkwürdige Menschen. Und das ausgerechnet soll die Hauptmotivation ja, einer unendlich überlegenen Superintelligenz sein. Also spätestens da wird es philosophisch ein bisschen krude. Ich glaube, es geht hier eher um Schmidhubers Fantasie und Wunschvorstellung. Und ich denke, es ist sehr schön, einen Vortrag von Schmidhuber zu hören unter dem Gesichtspunkt, es ästhetisch zu betrachten. Also das ist Science Fiction. Ja, und das kann durchaus ein interessantes Gedankenspiel sein, von wo aus man auch rücküberlegen kann und sagen kann, wozu brauchen wir eigentlich eine Superintelligenz? Oder was ist eigentlich der Sinn der Menschheit oder so? Da beginnen die philosophischen Fragen. Die Antworten, die er gibt, sind sehr defizitär. Aber die Fragen finde ich interessant.
Und du hast gerade von den realistischen Gefahren gesprochen.
Ja.
Da habe ich dich unterbrochen.
Von den Einbrechern,
genau.
Nicht von den Geistern, ja. Über die wir bisher genau. Geredet haben.
Welche sind das?
Also es kann natürlich durchaus sein, dass künstliche Intelligenz außer Kontrolle gerät. Ich würde sogar sagen, es ist unwahrscheinlich, dass es nicht passiert. Es ist ja der Sinn selbstlernender Systeme, dass sie auf Ideen kommen, ja, die man nicht vorhergesehen hat. Sonst wäre es auch keine Intelligenz. Na, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Und in dem Moment, wo Maschinen in der Lage sind, auf Lösungen zu kommen, auf die ihre Programmierer selber nicht gekommen sind, ab da sprechen wir ja überhaupt erst ernsthaft von künstlicher Intelligenz. Und jetzt können sich natürlich solche Systeme in alle Himmelsrichtungen verselbstständigen. Und zwar noch lange, bevor sie superintelligent werden. Also superintelligent ist immer die Vorstellung, man hat eine Generalintelligenz, also eine Intelligenz für alles. Bisherige künstliche Intelligenz ist eine hochspezialisierte Intelligenz, eine Spezialintelligenz zur Lösung ganz bestimmter Aufgaben. Ganz, ganz weit entfernt von einer Generalintelligenz. Ne? Aber diese spezialisierte Intelligenz, die kann durch Selbstlernen anfangen, in Himmelsrichtungen zu wuchern, für die sie eigentlich nicht gedacht ist. Also sie könnte ohne großen Probleme zu Börsencrashs führen. Ich würde mich wundern, wenn ich zu meinen Lebzeiten keine Börsencrashs erleben sollte, die durch KI ausgelöst sind. Andere Beispiele wären, dass ein Roboter, der für eine bestimmte Funktion gemacht ist und außer Kontrolle gerät, nicht weil er böse ist, ja, sondern weil das System sich immer weiter spinnt, ja, und der nicht über moralisches Verhalten verfügt, in Erfüllung seiner Aufgabe aus Versehens unmoralisch wird. Also ein berühmtes Beispiel ist Stuart Russell, auch einer der großen Pioniere der künstlichen Intelligenz, hat sich überlegt, was ist, wenn ich einen Roboter habe, der für die sehr einfache Aufgabe ausgerichtet ist, Kaffee zu holen. So, und dieser Roboter macht das und der rastet und ruht nicht, bis er seine Aufgabe erfüllt hat. Er setzt seine ganze Intelligenz hochspezialisiert einzig und allein da rein. Wenn ich mich dem in den Weg stellen würde, er würde mich töten.
Weil er seine Aufgabe sonst nicht
erfüllt. Weil er sonst seine Aufgabe nicht erfüllen kann. Weil er hat ja keine Generalintelligenz. Da reflektiert ja in dem Moment nicht die Moral, nee, kannst du nicht machen, dass der lebt, ist jetzt wichtiger als das Kaffee holen. Ja. Viel ausgeprägtere Beispiel von Nick Bostrom gibt es das Büroklammerbeispiel, von Elon Musk das Erdbeerbeispiel. Ja, man stelle sich einen Roboter vor, oder ein ganzes System von Robotern, ja, eine KI, die darauf ausgerichtet ist, Erdbeerfelder anzulegen. Und die wird unkontrollierbar. Nochmal, nicht weil sie böse ist, sondern weil sie vor sich selbst sozusagen immer weiter wächst und vor sich hinspinnt und irgendwann nicht aufhört damit. Nicht rastet noch ruht, bis die gesamte Oberfläche unseres Planeten in ein Erdbeerfeld
verfällt. Ja.
Strawberry Fields Forever.
Ja.
Genau. Ja. Und das Gleiche hat Nick Bostrom mit Büroklammern. Dass also alle Ressourcen, die die Welt überhaupt zur Verfügung hat, genutzt werden, um Büroklammern herzustellen. Ja. Also das sind natürlich einseitig übertriebene Beispiele, aber sie machen klar, wo eigentlich die Gefahr liegt. Ich meine, kein Mitarbeiter bei Amazon versteht das System, wie die Bücher und alles, was da verkauft wird, angeordnet ist. Das versteht nur allein ein Computersystem. Und wenn dieses Computersystem sich verselbstständigt, ja, kann das einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Das wird sicher auch passieren.
Du hast gerade schon davon gesprochen, dass die philosophischen Fragen eigentlich da anfangen, wo die technischen Fragen aufhören, ein Stück weit. Also Sinnfragen. Und wenn wir uns mal vorstellen, wir haben eine künstliche Intelligenz, wir denken einfach noch mal ein paar Jahre weiter, die übernimmt wesentliche Tätigkeiten, die wir heute tun, wofür wir Menschen brauchen sozusagen. Und was ich schon erstaunlich finde, ist, dass verschiedene Berufe und Tätigkeiten, von denen man noch vor wenigen Jahren dachte, das wird nie eine Intelligenz können, eine künstliche Intelligenz. Ich sage mal, einen Text schreiben, journalistische Texte zum Beispiel. Es hat ja irgendwas Kreatives. Hat es eigentlich nicht, wenn man über Sportberichterstattung nachdenkt, kann das sehr kreativ sein. Aber du kannst natürlich auch sehr simpel sagen, gestern spielte der gegen den und das Ergebnis war sowieso und die Tore schoss der und der. Dann wird es auch relativ schematisch.
95% aller journalistischen Texte verlangen keine Kreativität.
So, und insofern siehst du natürlich so eine Entwicklung hin zur Maschine in Bereichen, von denen man vor kurzem dachte, da kommen die vielleicht gar nicht hin. Die werden sich, was weiß ich, im Controlling durchsetzen, wo es um Zahlen geht, Logik. Das können die Maschinen besser, schneller als wir. Die werden auch nicht krank. Das ist alles ganz toll, aber in andere Bereiche reinkommen. Was bleibt da für den Menschen? Und wenn die Antwort sein sollte, nicht allzu viel, was fehlt dann und beziehungsweise wie kompensiere ich dieses, was wir Arbeit nennen, was ja viel mehr ist als eine Tätigkeit gegen Bezahlung, jedenfalls für viele Menschen, nämlich eine Tätigkeit, die sinnstiftend ist, die womöglich mit Status einhergeht, die mich was schaffen lässt, etc. Wie gehe ich damit um? Wie siehst du diese Komplexität dieses Themas?
Also ich glaube nicht, dass insgesamt die Beschäftigung und die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Menschen weniger werden. Wir müssen nämlich den großen Unterschied zwischen Können und Akzeptieren hier einführen. Also KI wird mehr und mehr können, aber wir werden nicht in allen Lebensbereichen akzeptieren, dass eine KI das macht. Und das meine ich gar nicht moralisch, das meine ich psychologisch. Warum uns die Arbeit nicht ausgeht, das, was wir hier machen, so in der Form, hat es vor 20, 30, 40 Jahren nicht gegeben. Hätte sich auch keiner vorstellen können, dass Podcasts mal so ein dermaßen erfolgreiches mediales System werden konnten. Völlig undenkbar ist. Es gab Fernsehen und Radio und ein paar Zeitungen. So, ja, und das alles, dass man selber sein eigenes Radioprogramm quasi macht und so weiter, alles nicht vorstellbar. Und genauso wird es immer auch weiterhin Dinge geben, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Also insofern bleibt für den Menschen sicherlich genug zu tun. Jetzt könnte man sagen, das, was wir beide hier machen, das kann auch in 20 Jahren auch eine KI machen. Durchaus möglich, bin ich ziemlich sicher. Schon eher. Ja, ich bin bestimmt gut zu faken durch eine KI und so weiter. Das kann ich mir alles vorstellen. Die Frage ist nur, wie viele Millionen Leute Lust haben, sich das anzuhören? Ich würde mal sagen, ein einziges Mal. Ja, dann hat man den Witz begriffen und dann ist auch vorbei. Ich weiß das so am Anfang, als es so losging, Pixelerkennung, KI, so vor 10 Jahren war das große Thema bei Digitalkonferenzen. Da wurden so Dinge vorgeführt wie eine KI hat einen Mozart komponiert, eine KI kann einen Rembrandt malen und so. Das ging schon vor 10 Jahren.
Die neuen Beatles-Songs,
ja. Jetzt kommen. Ja, das kann man alles machen, aber dann der Witz erledigt sich relativ schnell. Also er macht ja, die Tatsache, dass KI großartig komponieren kann, macht einen Ed Sheeran nicht überflüssig. Ja, es gibt heute genauso viele Leute, die Musik machen, von Musik leben können und so weiter, wie das vor 20 oder vor 40 oder vor 50 Jahren war. Obwohl man mittlerweile so viel von KI durch KI machen kann. Weil für Menschen ist im ganzen künstlerischen Bereich immer der Autor wichtig. Ja, also wir können uns Sailing und Rod Stewart wenig getrennt voneinander vorstellen. Das ist für uns... Irgendwie gehört das zusammen. Und wenn das jetzt nur von einer KI oder so gemacht ist, dann hat es die Aura nicht, die wir dafür brauchen. Das heißt, es gibt viele Dinge, die sicherlich gemacht werden können von Maschinen, aber wo Menschen Wert darauf legen, trotzdem mit Menschen zu tun zu haben. Man könnte sogar sagen, dadurch, dass die KI so viel machen kann, von mir aus auch faken kann, wächst das Bedürfnis nach Authentizität. In einer Welt, in der so vieles aus der Büchse kommt, ja, ist umso wichtiger der menschliche Faktor. Bei Corona habe ich 2 Jahre lang Vorträge gehalten, indem ich mich selbst angeguckt habe und auf dem Bildschirm geredet habe. So, und dann war so ein bisschen die Frage, kommt dieses Vortragen vor Publikum, kommt das wieder zurück? Mein Gott, mit welcher Wucht und welcher Macht ist das zurückgekommen? Was haben die Leute eine Sehnsucht gehabt?
Absolut.
Ja, wieder nach echten Live-Veranstaltungen. Das steckt ziemlich tief im Menschen. Wir haben in der Corona-Zeit, das war ja wie so ein Experiment des Silicon Valley, unheimlich viel gelernt darüber, was typisch menschlich ist. Und typisch menschlich ist, auch einfach mal irgendwie rauszugehen und irgendwas zu machen, sich spontan mit jemandem zu treffen, unter Menschen zu sein. Und diese ganzen Bedürfnisse, die lassen nicht nach. Und auch diese Prophezeiung über das Homeoffice. Das Silicon Valley hatte gesagt, irgendwann brauchen wir keine Büros mehr, kann man alles im Homeoffice machen. So, und was ist in der Corona-Zeit passiert? Auf der einen Seite haben viele Leute das Homeoffice für sich entdeckt und gedacht haben, ist ja prima. Es gibt auch ganz viele Leute, die das Homeoffice für sich entdecken mussten und gedacht haben, was ist das denn? Ja, viele Leute sagen normalerweise immer, ja, ich muss immer ins Büro gehen und ich hätte gern so viel Zeit für meine Kinder mehr. In der Corona-Zeit hatte man unheimlich viel Zeit mit seinen Kindern und da waren so viele Leute anschließend froh, dass sie wieder ins Büro gehen konnten. Ja, so sehr man seine Kinder liebt, man will sie nicht doch den ganzen Tag um sich haben. Das heißt also, man hat sozusagen eine realistische Erdung dessen bekommen, was Menschen wirklich wollen. Und da sieht man, nicht alle Bereiche des Menschlichen werden digitalisiert werden, weil die viele Menschen das auch nicht wollen.
Also das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Lebensbedingungen an. Ich weiß von Kollegen aus Spanien, die teilweise in einfach kleineren Räumen leben, weil das Leben sich draußen abspielt. Ja, die Wohnungen sind kleiner und viele, gerade junge Leute, junge Programmierer, wohnen noch relativ lange bei ihren Eltern. Die waren auf einmal darauf angewiesen, auf engem Raum zusammen zu sein, nicht raus zu können und gleichzeitig den ganzen Tag arbeiten zu sollen. Also insofern ist es womöglich für den einen, der in der 180 Quadratmeter Altbauwohnung in Harvestehude wohnt oder in Dahlem oder Charlottenburg, ist das womöglich gar keine schlimme Erfahrung gewesen. Mhm. Aber das kommt natürlich sehr stark darauf an, in welchem Umfeld du
lebst. Das stimmt.
Du
lebst. Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
Du bist Autor, bekannterweise schreibst du Bücher, du hältst Vorträge etc. Du hast gerade schon gesagt, du bist Generation 64. Wie sieht deine Zukunft aus, deine berufliche Zukunft? Was ist Arbeit für dich? Was würdest du als deine Arbeit bezeichnen und welche Zukunft siehst du?
Ich würde das, was ich tue, nicht arbeiten nennen.
Bist du nicht?
Nee, das würde ich niemals arbeiten nennen. Also arbeiten kommt von dem mittelhochdeutschen Wort Arbeit. Und Arbeit bedeutet Last, Mühsal, Plackerei und Unheil. Ja, das ist der Wortsinn, der ursprüngliche Bedeutungssinn. Und das, was ich mache, habe ich mir freiwillig ausgesucht und das große Glück gehabt, dass das, was ich immer machen wollte, dass sich das tatsächlich realisiert hat. Das ist sehr schön und hat mit Arbeit nichts zu tun. Sondern das ist bezahlte Selbstverwirklichung. Das ist das, was ich
eigentlich. Also das, was eigentlich alle anstreben.
Ja, was wahrscheinlich nicht alle. Ne? Es gibt auch tatsächlich Menschen, die das nicht anstreben. Ich würde es nicht überschätzen. Also es gibt auch Menschen, die gar nicht so riesengroße Ansprüche an ihre Arbeit haben, aber Riesenansprüche an ihre Kollegen. Mhm. Also das gibt es sicher auch. Aber es ist, was viele anstreben. Ja. Das ist, ich habe das Glück gehabt, dass sich das in meinem Leben realisiert hat. Übrigens auch nicht auf geradem, schnellem Wege. Ne? Das war ein langer, mühseliger Prozess, auch in Wellen gegangen. Ja, genau. Ja, und deswegen würde ich das, was ich mache, nicht arbeiten.
Wie willst du das weitermachen in Zukunft?
Ich denke da relativ wenig drüber nach. Ich werde in 2 Monaten 60. Und das hat dieses schöne, befreiende Gefühl, dass wenn ich mir sage, ich möchte das, was ich mache, nicht mehr machen, dann muss ich das, was ich mache, auch nicht mehr machen. Das ist natürlich toll. Das ist übrigens auch ein Zustand, von dem viele träumen, dass sie sagen können, jetzt hat man materiell das soweit irgendwie alles hingekriegt, dass man nicht mehr arbeiten muss. Und ich sehe in meinem Alter, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wie ganz viele Leute jetzt in den Vorruhestand gehen. Und ich denke, da bin ich schon immer drin gewesen. Ja, weil die bleiben nämlich nicht zu Hause aus Angst zu vergreisen, sondern die suchen sich andere Tätigkeiten, die sie mit mehr Sinn und mehr Lust und die aber auch nicht ein normaler 8-Stunden-Tag sind, ausfüllen können. Und ich habe das Glück, dass ich also im Grunde genommen diesen erfüllten Rentnerzustand, dass ich den lebe, seit ich angefangen habe zu studieren. Und ich könnte mir vorstellen, den noch eine ganze Weile zu strecken.
Den erfüllten Rentnerzustand, das finde ich sehr schön. Ich bedanke mich herzlich für unser Gespräch und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht in 2-3 Jahren erneut für so eine Standortbestimmung, wo wir dann stehen, weil wir haben gelernt, die Entwicklung ist nicht linear, sondern entwickelt sich in Wellen.
Es besteht eine ziemliche Befürchtung, dass es erst in die nächsten Jahre jetzt in der Welle erstmal nach unten geht. Ja, also ich kann jetzt nicht so einen ganz großen Optimismus für die nächsten 3-4 Jahre aufbringen. Aber es ist ja auch nicht der Optimismus, der einen trägt. Ne? Also für Optimismus braucht man auch Naivität. Es ist Hoffnung, die mich beflügelt. Und Hoffnung ist kein Gefühl. Hoffnung ist eine Pflicht.
Was für ein Schlusswort. Ich danke dir herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Danke.